Ja, aber ich glaube, Sie haben noch andere Qualitäten. Aber gut, die Zeichen der Zeit. Sie haben das eben noch mal so schön gesagt, das war ja immer das Argument, dass man sagte, die Kunstwerke können verkauft werden, die Künstler werden bekannt. Also damit war das Kunstwerk mehr eine Ware. Wir sprachen aber heute Abend schon des Öfteren über den immateriellen Wert, erstens, und zweitens über die zunehmende, nur noch temporäre Kunstwerke. Sie werden aufgeführt, sind schon eigentlich ein Teil Schauspielkunst oder sind Performance. Da kann auch sicher Frau Rosenbach noch was zu sagen. Ist das etwas, wenn wir den Wandel der Zeiten und auch die neuen Medien, die natürlich da hineinkommen, mit in Betracht ziehen, dass wir da etwas nachbessern müssen? Also vielleicht, Herr Lengsfeld, kommen wir auf diesem Wege dieser Sache ein bisschen näher. Ja, Frau Rosenbach und dann Frau Rösner.
Ja, also bei Performance sollten Honorare gezahlt werden. Das fordert ja auch diese Initiative für Ausstellungsvergütung. Allerdings kann auch da wiederum kann davon leben. Also das heißt, man muss schon auf mehreren Gleisen fahren als Künstlerin oder Künstler in diesem Bereich. Und bei Medienkunst verändert sich die Landschaft gerade extrem. Die Medienkunst und das Design werden immer mehr zu einem Feld. Und das heißt, dass der freie wirtschaftliche Faktor bei dem Verdienen eine wesentliche Rolle spielen wird in den nächsten Zeiten. Schon weil sich der Begriff der Innovation in der Medienkunst komplett verschlissen hat und den gibt es seit den 80er Jahren schon nicht mehr. Die Medienkunst wird auch in der Vergütung über die Bildkunst sehr stark berücksichtigt. Das finde ich immer sehr anständig. Für mich ist das auch schön, diesen Obolus immer zu bekommen. Also ich meinte das jetzt nicht herabwürdigen, als ich sagte, die paar Mäuse, sondern ich wollte das mal einordnen. Es geht hier jetzt nicht um den vollen Verdienst, wovon man leben kann, sondern es geht um einen kleinen Teil davon. Und das ist natürlich für Künstler sowieso auf allen Gebieten, auf denen sie arbeiten, immer so eine Ansammlung von verschiedenen Dingen, die man handhaben kann, um das Geld zusammenzukriegen. Und dazu gehört eben die Vergütung über Rechte, die publiziert werden, die Arbeiten, die publiziert werden, die Ausstellungsvergütung, honorare Ankäufe und Workshops, Lectures und andere Lehraufträge, die man geben muss, um sich zu ernähren. Und alle diese Dinge, die zusammen das sind, was man eben unter Künstler sein und sich davon professionell, existenziell erhalten, verstehen kann. Und das ist ja eigentlich auch bei den Musikern das Gleiche. Die kaufen ja auch ihre Musikstücke und die Schriftsteller tun das auch. Deswegen verstehe ich die Unterscheidung überhaupt nicht.
Frau Rösner, bitte.
Ja, Sie hatten jetzt einiges gesagt, was mir auch noch eingefallen ist. Ich bin selber als Journalistin natürlich auch, habe ich immer profitiert davon, dass ich bei der VG Wort Mitglied war und immer meine Ausschüttung bekommen habe. Und die Kreativen sind, und ich selber habe damals auch nicht besonders gut verdient, war immer ganz glücklich, wenn es auch nur ein paar Mäuse waren, aber so ein bisschen was dazu kam. Ich glaube aber, das zeigt ja auch so ein bisschen die Diskussion, was das Urheberrecht angeht. Und die Veränderungen im Urheberrecht, ich meine, wir haben jetzt die Verwertungsgesellschaften gerade neu reguliert und durchreguliert, wie Sie gesagt haben. Das war ja verhältnismäßig noch ein einfacher Prozess. Aber wenn ich daran denke, wie in der letzten Wahlperiode und auch in dieser diskutiert wurde über die Veränderungen im Urhebervertragsrecht beispielsweise, ja, der dritte Korb, der eigentlich nie richtig kam, das war eine Diskussion, die uns ja die ganzen letzten 7 Jahre im Grunde in der Diskussion gehalten hat, aber das Ergebnis dann nicht wirklich gut war. Ja? Und beim Urhebervertragsrecht, also ich habe da ja auch meine kritischen Anmerkungen zu gemacht. Was mich aber interessieren würde, ist, einmal die Frage der Gleichberechtigung und der Chancengerechtigkeit bei Frauen und Männern. Ich glaube, das ist etwas, was im Kultur- und im Kultur- und Medienbereich insgesamt ja deutlich wird. Da gibt es ja auch den Bericht, den Grütters ja vorgestellt hat. Und wenn man tatsächlich dagegen vorgehen wollte, dann müsste man eben gucken, wo hängt es denn? Und wenn dadurch eine Gerechtigkeitslücke tatsächlich behoben werden könnte, dann müsste das getan werden. Was mich aber interessiert, und vielleicht können Sie, Herr Papi, mir da nochmal drauf Auskunft geben, wie das eigentlich dann in Schweden mit kleinen Galerien ist, oft Galerien, die jetzt nicht viel Geld haben. Ja? Das ist ja so ein bisschen die Sorge dabei. Ne? Also wenn jetzt gerade die Galerien dann nicht mehr ausstellen können oder weniger ausstellen, dass dann letztlich keiner davon was hat. Wenn Sie mir da was an die Hand geben können, was auch nochmal in dieser Diskussion sinnvoll ist, einzubringen als Argumente, dann bin ich da ganz dankbar, weil dieses Argument, das kommt tatsächlich immer.
Gut, okay, Frau Rüssner, diese Frage der Galerien, das können Sie dann ja vielleicht nochmal side machen, weil wir sprechen über die Ausstellungsvergütung, da sollen ausdrücklich die Galerien ausgenommen sein. Hier sind zwei Wortmeldungen und Herr Zeidler war schon so nett und hat das Mikrofon weitergereicht. Die Dame dorthin und wenn Sie dann dem Herrn im blauen Pullover weitergeben würden, bitte, ja?
Mein Name ist Anja Schaluschke, ich bin vom Deutschen Museumsbund und hört man mich irgendwie?
Ja. Ja?
Zunächst möchte ich die Darstellung von Werner Schaub ein bisschen korrigieren, die vielleicht den Eindruck erwecken konnte, dass wir uns einer Zusammenarbeit oder einer Kommunikation entgegengestellt haben. Das ist nicht so, sondern im Gegenteil. Wir haben darüber ja mehrfach gesprochen. Wir haben uns nur dagegen ausgesprochen, Bestandteil dieser Initiative zu werden. Denn ihr müsst eure Interessen vertreten und das sind die Interessen der Museen. Wir müssen unsere Interessen vertreten und das sind die Interessen der Künstler, Entschuldigung, das sind nun mal die Interessen der Museen. Und ich halte es für illusorisch zu glauben, dass eine solche Verpflichtung, die im Urheberrecht verankert wird, die Ausstellungsetats nicht belasten wird. Ich bin da ganz bei Herrn Lengsfeld, der gesagt hat, das ist toll, was das Land Berlin gemacht hat, indem es Gelder bereitgestellt hat, um Honorare zu zahlen. Das würde ich super finden und da werden sicherlich auch meine Museumskollegen nicht dagegen sein. Aber das Gros der Museen in Deutschland wird nun mal nicht vom Bund oder von den Ländern getragen, sondern es liegt bei den Kommunen. Und eine solche Verankerung im Urheberrecht gibt den Kommunen keinen Handlungsspielraum, darauf zu reagieren, es sei denn, sie machen einfach weniger Ausstellungen. Ich weiß, das will immer keiner hören und das halten immer alle für Schwarzmalerei, aber am Ende wird es so sein. Denn wir müssen uns ja auch klar machen, dass die Häuser schon heute so gut wie gar keine Ausstellungsetats mehr haben. 90% der Mittel in den Museen sind gebunden, und zwar für Personal und für Liegenschaften. Es werden Ausstellungen gemacht mit Budgets von ungefähr 2.000 Euro. Da ist aber dann auch alles drin. Also man muss sich darüber im Klaren sein. Man kann da auch noch eine Ausstellungsvergütung mit aufnehmen. Aber dann geht es eben zu Ungunsten der Masse oder der Anzahl. So ist es einfach. Ich glaube, es ist immer schwer, gegen Gerechtigkeit oder gegen das Schließen einer Gerechtigkeit zu argumentieren. Das will ich auch gar nicht tun. Wir sind sehr dafür, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt für alle, die im Kultursektor aktiv sind, seien es Künstler, seien es Kuratoren oder seien es auch Musiker oder wer auch immer auch. Aber so eine gesetzliche Verankerung und dann auch noch im Urheberrecht, was Frau Weiß dargestellt hat mit ihren Aktivitäten, die sie gemacht hat, die sie aus tiefer Überzeugung gemacht hat, ist ja zum Beispiel was völlig anderes gewesen als das, was hier heute diskutiert wird. Also ich finde, da sollte noch ein bisschen mehr Spiel und Musik drin sein, als sich jetzt auf dieses als die einzig selig machende Lösung zu fokussieren.
Vielen Dank. Reichen Sie bitte das Mikrofon weiter dem Herrn im blauen Pullover. Wir sammeln mal ein bisschen, ein paar Stellungnahmen und gehen dann aufs Podium.
Ja? Okay. Ja, guten Abend, mein Name ist Ralf Schmidt. Ich hätte eigentlich nur folgende Frage. Ich versuche das mal so einfach wie möglich zu abstrahieren. Mir ist es überhaupt nicht klar, wenn ich mir Musik kaufe für den privaten Bereich, dann kaufe ich die. Dann habe ich die, kann ich mir die anhören. Wenn ich mir ein Buch kaufe für mich privat, dann kaufe ich das, dann kann ich mir das durchlesen. Wenn ich mir ein Bild kaufe, das entspricht dem von einem Künstler, kann ich mir das in die Wohnung hängen, dann kann ich mir das betrachten. Im nächsten Fall ist es so, dass wenn ich Musik höre, quasi irgendwo im öffentlichen Raum, ist es praktisch heute fast unmöglich, im öffentlichen Raum Musik zu hören, ohne dass dafür irgendwelche Verwertungsrechte geltend gemacht werden und Gebühren abgeführt werden. Das Gleiche gilt eigentlich, wenn ich zu einer Lesung gehe, wenn ich im öffentlichen Raum irgendwo Wortrechte konsumiere, dann werden dafür Verwertungsrechte geltend gemacht und es werden Gebühren abgeführt. Meine Frage ist, wo ist der Unterschied, wenn ich im öffentlichen Raum Kunst betrachte und betrachten kann? Den Unterschied verstehe ich nicht. Den würde ich gerne begreifen, warum dort keine Verwertungsrechte abgeführt werden.
Das ist
Beste Nick.
Guten Tag, mein Name ist Heidi Still, ich bin Sprecherin vom BBK in Berlin. Und ich finde natürlich die Initiative Ausstellungsvergütung sehr, sehr gut und finde es toll, dass es heute Abend hier stattfindet. Und ich bedauere natürlich, dass wir als BBK, die ja maßgeblich daran beteiligt waren, dass das Ausstellungshonorar hier in Berlin eingeführt wurde, nicht dazu eingeladen worden sind, mit Ihnen darüber in diese Initiative, um da irgendwie unsere Erfahrungen mit einzubringen. Aber nichtsdestotrotz, Frau Rösner, ich fand es ganz toll, was Sie gesagt haben. Man muss natürlich schauen, die Initiative Ausstellungsvergütung oder der Begriff Vergütung ist was anderes wie Honorar. Deswegen bin ich auch, was jetzt von Verdi kam, ja, da muss man schauen, wenn das gekippt wird, je nachdem, was für eine Regierung gerade dran ist, können die das auch kippen. Das kann ja so nicht sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich finde es ganz super, dass das hier eingeführt wurde. Und natürlich an Ausstellungsvergütung, so wie Sie das jetzt machen wollen, da bleibt ja für den Künstler ein ganz, ganz kleiner Teil. Es wird ja total nach einem bestimmten System ausgeschüttet. Und das geben Sie parallel ja auch heraus, Herr Schaub. Es gibt ja noch ein Heft dazu. Zum Ausstellungshonorar, das muss ja nach wie vor der Künstler selber noch einfordern. Also das sind zwei verschiedene Dinge und die müsste man wirklich ganz klar auch trennen, nicht, dass man das eine Modell nämlich gegen das andere ausspielt. Und das fand ich ganz wichtig noch zu sagen, dass das irgendwie wirklich klar wird. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, ja, wie wird das Geld denn eingefordert, damit man eben diese Ausstellungsvergütung zahlen kann, geht es wirklich dann, also ich habe das nämlich auch schon gehört, dass es eben zu höheren Eintrittskosten bei den Museen geht und dann bin ich dann doch etwas auch irgendwie irritiert, weil letztendlich bezahlen wir Künstler das dann auch wieder mit, weil auch wir gehen nämlich sehr, 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 sehr häufig ins Museum. Und da würde ich natürlich schon wünschen, dass man da etwas konkreter wird. Wie geht es denn im Einzelnen? Wie soll das also genau passieren? Danke.
So, dann möchte ich bitte auf dieser Seite nochmal diese drei Wortmeldungen. Genau.
Vielen Dank. Herr Pfennig. Mein Name ist Gerhard Pfennig. Ich wollte nochmal zu der Frage Stellung nehmen, dass man sagt, wenn die Ausstellungsvergütung eingeführt wird, dann kann man weniger Ausstellungen nur machen und dann läuft der ganze Kulturbetrieb auf Eis. Dieses Argument haben wir ja gehört in den 80er Jahren, als die Künstlersozialversicherung eingeführt wurde. Da wurde gesagt, wenn die Künstlersozialversicherung kommt, dann machen die Theater zu, dann machen die Museen zu und dann geht der ganze Kulturbetrieb auf Grund. Heute war die Sitzung der Künstlersozialkasse, 185.000 Kulturschaffende sind in der Künstlersozialkasse. Ich habe noch nicht gesehen, dass irgendein Betrieb wegen des Künstlersozialversicherungsgesetzes Pleite gemacht hat, sondern die öffentlichen Häuser, die ja einen großen Teil beitragen, Opernhäuser, Theater und wer auch immer, haben stillschweigend ihre Budgets erhöht, haben eine Haushaltsposition Künstlersozialkasse gebildet und existieren weiter. Und das hat sehr gut funktioniert. Und wenn man jetzt hört, es ist natürlich eine tragische Situation in vielen Museen, aber wenn die Museen jetzt kommen und sagen, wenn jetzt die Ausstellungsvergütung kommt, dann müssen wir dicht machen. Das kann ich überhaupt nicht mehr hören. Wenn Verdi einen Tarifvertrag, in Verdi, in dessen Haus wir sind, einen Tarifvertrag mit einer Tarifgemeinschaft der öffentlichen Hände hat und 5% Gehaltserhöhung durchsetzt oder 4% für die Mitglieder von Verdi, was man ihnen gönnt, bekommen alle Sekretärinnen und Wächter und andere Leute in den Museen 5% mehr. Und dann wird von den Künstlern verlangt, dass sie das finanzieren, auf die Ausstellungsvergütung sowieso verzichten, ihre Werke möglichst noch umsonst antransportieren, damit der Betrieb überhaupt noch weiterläuft. So kann man doch in der Kulturpolitik nicht diskutieren. Dass die Künstler, es ist ja oft genug gesagt worden, die diesen Betrieb tragen, ihn nachher auch finanzieren, genauso wie die Schauspieler. Innerhalb Deutschland werden die Tarife ständig gesenkt, nicht für die Bühnenarbeiter und nicht für alle anderen, die gewerkschaftlich organisiert sind, aber alle künstlerisch frei Beschäftigten sind die Leidtragenden von Kosteneinsparungen. Man muss das mal grundsätzlich diskutieren, aber man kann doch nicht immer auf die Kreativen sozusagen die Finanzierungslast zurückwerfen und ihnen vorwerfen, dass sie vielleicht auch für sich ein bisschen mehr Geld haben wollen.
Vielen Dank, Herr Pfennig. Die Frau Hubach möchte direkt jetzt erstmal darauf reagieren. Wir haben jetzt hier drei Wortmeldungen gehabt. Einmal Ihre und dann die Frage der Museen, ob sie zumachen müssen oder weniger Ausstellungen. Und das wären vielleicht mal die wesentlichen Punkte zunächst.
Ich danke Ihnen erstmal für den Beitrag, Herr Pfennig, weil ich diese Totschlagargumente auch, die hört man zuhauf immer wieder und immer wieder neu, dass dann praktisch die ganzen kleinen Kultureinrichtungen schließen müssen oder das nicht mehr leisten können oder wie auch der Museumsvorstand oder die Vertreterin gesagt hatte, es weniger Ausstellungen stattfinden können, das möchte, teile ich auch nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass natürlich entsprechend die Einrichtungen dann, dass die Etats der Einrichtungen erhöht werden müssen. Und ich weiß auch um die schwierige Situation der Einrichtungen, gerade in den Kommunen und dass eben auch Museen, wie Sie sagten, das ist vollkommen richtig, gar keine Etats überhaupt mehr haben, keine Einkaufetats. Und das ganz, ganz schwierig ist. Aber das kann wirklich nicht das Argument sein, dass dann wieder auf dieser Künstlerinnengruppe oder eben bei anderen Diskussionen, wo diese Totschlagargumente auch kommen, ist dann immer auf den Arbeitnehmerinnen immer geschultert werden muss, dass man sagt, da müssen sie eben drauf verzichten. Da braucht man nur dieses klassische Beispiel des Mindestlohns nehmen, dass man sagt, dann könnte keiner mehr zum Friseur gehen oder sie würden, die an den Grenzen wohnen, alle irgendwo nur noch in die Tschechei oder nach Polen fahren. Das hat sich ja auch nicht eingestellt und nicht bestätigt und ich denke, das können wir da nicht gelten lassen. Und zur Kulturpolitik in Gänze kritisieren wir ja auch, dass gerade eben, dass die Kommunen und dass die Einrichtungen eben so schlecht ausgestattet sind. Und ich denke, da ist es gerade auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit, dass man eben auch auf Bundesebene vielleicht mal bei den ein oder anderen Großbauprojekten ein bisschen bescheidener kalkulieren müsste, um dann eben auch noch die Betriebskosten und die Personalkosten entsprechend vermitteln zu können und eben im Inventar dann auch einrechnen zu können. Das ist dahingehend auch. Und sicherlich ist Kulturpolitik auch eine Ländergeschichte, aber auch da spielt das, es spielen dieselben Themen und Diskussionen immer wieder eine Rolle. Und wenn man sich mal an den Gesamthaushaltsetat immer die kleinen Kulturanteile vorsieht, ist das Argument, dass man damit praktisch also einen Haushalt retten kann oder eine Haushaltssicherung verhindern könne mit dem kleinen Kulturanteil-Etat, das ist sowieso eine Geschichte, die funktioniert nie und die würde nur nicht funktionieren. Und die möchte ich da nochmal reinbringen, dass also diese Totschlagargumente wirklich nicht ziehen können und dass wir uns da auch wehren müssen, dass das kein Argument sein kann.
Danke. Herr Müller-Morenius, wie würden Sie es sehen, wie schwierig ist es für Kommunen, diesen Bestandteil von 1% oder 2% umzuschichten und zur Verfügung zu stellen für diesen Bereich?
Meine Damen und Herren, ich war 2 Jahre lang sachkundiger Bürger im Kulturausschuss der Stadt Münster. Und in meiner ersten Sitzung kam die Frage auf, Verdi hat neue Tarifverträge, Erhöhung der Gehälter für die Bediensteten im Theater, können wir uns das leisten oder nicht? Und dann kam fast von keiner Fraktion die Aufforderung, so zahlt, mach doch mal die Sessel ein bisschen enger und mach den Bezug ein bisschen später und dann könnt ihr das vielleicht auch noch stemmen. Nein, es waren alle der Meinung, das muss zusätzlich in den Etat des Theaters rein. Das ist doch klar. Das wird in jedem, das ist ja auch eben schon gesagt worden, das ist in jedem Haushalt so, Tariferhöhungen verändern die Etatstruktur. Und dann muss das gestemmt werden. Und die jammern alle vorher bei den Verhandlungen und am Ende können sie es doch. Das sind meine Erfahrungen dazu. Dankeschön.
So. Das stimmt nicht so. Naja. So, jetzt würde ich gerne, ja, Frau Sturm.
Ja, genau.
Stellen Sie bitte nur vor.
Ich wollte gerne Herrn Lengsfeld ein bisschen beispringen, allein um irgendwie in der Seite der Minderheit zu sein. Das ist doch immer ganz schön. Ich finde, Ihre Frage, Frau Kolbmann, hat einfach gehinkt. Also dieser Vergleich, aufführende Künstler, Musiker und so weiter, die bekommen alle ihre Vergütung. Dann haben Sie noch gefragt nach den Tantiemen. Die Antwort ist, das bekommen die Künstler. Sie bekommen tantiemenartige Vergütungen. Herr Dr. Papi hat es eben vorgestellt. Sie erhalten Folgerechte, sie erhalten Bildrechte und so weiter. Das, was Frank-Michael Zeidler vorhin sagte, hat mich etwas irritiert. Er sagte, und das steht jetzt durchaus im Zusammenhang zu der Thematik, die Leistung der Künstler seien die Ausstellungen. Nein, die Leistung der Künstler sind die Werke. Und die Leistung der Institutionen, das sind die Ausstellungen. Und das bedeutet nicht nur Leistung, sondern es bedeutet eben auch Infrastruktur. Was bekommen die Künstler, wenn sie eine Ausstellung in einer Institution erhalten? Und da sehen Sie jetzt, dass der Vergleich hinkt. 6 Wochen plus Minus, Nutzung einer Leistung, die eine Institution zur Verfügung stellt. Das sind Gehälter, das ist Fläche, bedeutet Miete, das ist die komplette Infrastruktur, Technik, das ist Katalogproduktion etc. pp. Und das ist eben sozusagen in diesen 6 Wochen nutzbar für den Künstler. Und das ist ein lassen Sie mich einfach mal ausreden, Herr Pfennig, ja, das wäre wahnsinnig nett. Und das ist eben der große Unterschied zu dem Engagement eines sagen wir mal, eines Musikers oder eines Schauspielers, der für 2 Stunden logischerweise für dieses Engagement eine Vergütung bekommen muss. Die Vergütung und der Benefit des Künstlers liegt ja, wie wir nun wirklich alle wissen, zumindest die Künstler, und da gehört Frank Michael ja dazu, der Benefit einer Ausstellung liegt nun mal auf einer ganz anderen Ebene, und da unterscheidet sich nun mal auch der Kunstbetrieb wesentlich vielleicht nochmal von den anderen Kultursparten. Vielen Dank.
Ich darf noch kurz nachtragen, Sie sind die Geschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler, Frau Sturm. Würden Sie bitte der Reihe nach sprechen? Ich würde das noch kurz zu Ende sammeln und dann Herrn Lengsfeld dazu gerne hören. Bitte, stellen Sie sich bitte vor.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Sylvia Henze aus Hamburg. Ich bin erst Vorsitzende des Vereins Ateliers für die Kunst und auch Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst, ein Zusammenschluss aus Galerien, Museen und Künstlerverbänden in Hamburg, die sich regelmäßig treffen und sich austauschen zu genau solchen Themen. Ich muss sagen, was ich ganz, ganz wichtig finde und nochmal würde herausstellen wollen, ist die Frage, die Ausstellungsvergütung mit den Peanuts darf nicht, das sagte die Kollegin eben schon, aber ich weiß nicht, ob das so richtig rausgekommen ist, nicht die Honorare für die Arbeit im Zusammenhang mit einer Ausstellung, Transport, Aufbau, Vermittlung etc. ersetzen, sondern man muss es additiv sehen, das finde ich ganz wichtig. Was aber meinen Beitrag jetzt doch etwas verändert, ist meine Vorrednerin, weil ich einfach mal feststellen möchte, der Profiteur einer Ausstellung ist in den allerseltensten Fällen der Künstler, denn der kann vielleicht bekannter werden durch eine Ausstellung, profitieren tut aber die Öffentlichkeit, tun die Besucher, das sind die eigentlichen Nutznießer, und da stellt sich dann schon für mich die Frage, wo ist hier die Henne und wo ist das Ei, denn welches Museum, welche Ausstellung wird es überhaupt geben ohne künstlerische Arbeit und künstlerische Werke? Dann brauchen wir auch den Hausmeister nicht mehr, der nach Tarif bezahlt wird.
Vielen Dank. Bitte Sie hier vorne noch. Und dann würde ich sagen, Sie noch, und dann machen wir aus dem Publikum erstmal einen Deckel drauf. Sie auch? Okay.
Ja, ich habe 2 Themen. Mein Name ist Ute Augustin Kaiser. Ich bin bildende Künstlerin und auch in einem kleinen Kunstverein aktiv. Also aus meiner Sicht her können die kleinen Kunstvereine, die sich nur mit ihren Mitgliedsbeiträgen finanzieren und zusammengebettelte Förderung für jede einzelne Ausstellung diese Ausstellungsvergütung nicht finanzieren, weil sie ja teilweise sogar bewusst auf kommunale Förderung verzichten. Wo soll das Geld herkommen? Und die andere Sache ist, ich komme aus dem Ruhrgebiet, dort erlebe ich hautnah, wie es ist, wenn die Kommunen unter Haushaltssperre fallen. Da sind jegliche Projekte unmöglich, weil sie ihren Eigenanteil nicht bezahlen können. Das EU-Fördergeld steht bereit, aber die Kommunen sind daran gehindert, das durchführen zu können, weil sie eigentlich ihren Förderanteil nicht bezahlen dürfen. Und das ist leider bittere Realität und torpediert vieles. Deswegen fordere ich also Kultur als Staatsziel, aber ganz dringend.
Vielen Dank. Geben Sie es bitte weiter an die beiden Damen in Ihrer Reihe.
Okay, ja, ich wollte mich noch mal zu Wort melden. Ich komme vom Landesverband Bildende Kunst Sachsen. Wir haben ja ursprünglich diese Richtlinie hier rausgegeben, die das Zahlenwerk dann sozusagen auch für die Leitlinie gebildet hat. Ich selber habe, oder wir haben immer diese Richtlinie auch so verstanden als Honorarordnungsregelung, ne? Also im Sinne von also diese Leistungsvergütung. Und da würde ich auch wirklich der Frau Sturm auch noch mal widersprechen. Die Leistung liegt durchaus beim Künstler, obwohl ich auch denke, dass diese Richtlinie durchaus den Ausstellungsträgern, den Veranstaltern, also durchaus eine Argumentation bieten können für die Leistung, die sie leisten, nämlich auch eine konzeptionelle Leistung. Und die wollten wir ja auch mit der Richtlinie bei den Künstlern gestärkt sehen und ins Bewusstsein führen. Jetzt grundsätzlich, denke ich, ist im Urheberrechtsgesetz sehr viel schon angelegt. Das hat Herr Papi auch noch mal gesagt. Ich denke, man müsste eben genau die neuen Kunstformen da viel besser noch zugrunde legen. Nämlich diese Aufführung ist im Grunde ja auch etwas, was uns heutzutage mit den Musikern verbindet und was genau diese Gerechtigkeit dann eben auch ausfüllt, dass man sagt, also die bildenden Künstler machen durchaus im Sinne einer Aufführung ihre Ausstellungsleistung und als solche ist die zu betrachten. Grundsätzlich denke ich, also um auch nochmal mit den unternehmerischen Gedanken hier auch nochmal, den Sie ja ins Spiel brachten, auch nochmal zu bestärken, obwohl mich durchaus die Darstellung von Herrn Papi sehr überzeugt hat. Also ich war nämlich auch anfänglich sehr skeptisch, warum man diese Ausstellungsvergütung, die als Leistungsvergütung gedacht ist, über eine Verwertungsgesellschaft einziehen muss. Das widerspricht mir erstmal, also diesem Gedanken, den wir hatten, dieser Leistungsvergütung. Aber da, wie Sie es dargestellt haben, ist das natürlich auch noch sehr differenziert praktizierbar und ausführbar. So gesehen wäre das durchaus für mich jetzt auch eine denkbare Perspektive. Andererseits dieser unternehmerische Gedanke, der uns heute durchaus auch bestimmen muss. Also man kann sich ja nicht von diesem, ich sage es jetzt mal, Kolchosen-Gedanken allein ausgehen, Honorarordnungsregelungen, dass man, wie zum Beispiel die HOAI, wie im Architekturbereich, dass man so eine Honorarordnungsregelung, die allerdings jetzt im europäischen Kontext ja wieder hinterfragt ist, dass man vielleicht in diese Richtung denkt, die vielleicht auch über den Landesverband Freie Berufe mit anregen kann, und aber das sofort auf den europäischen Kontext und das vielleicht über die IGBK schon von vornherein denkt. Also das, denke ich, ist durchaus der
Lösung. Ich darf jetzt an dieser Stelle mal Danke sagen. Das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen nach Bürokratie, aber ich muss jetzt wirklich auf die Uhr gucken. Und ich möchte gerne noch einem Herrn...
Ich wollte noch diese Zahlungsverpflichtung, also für öffentlich geförderte Ausstellungsträger, also das ist das, was man unbedingt vorantreiben sollte. Und die Gegenfinanzierung über vielleicht städtische Taxen, die sozusagen über den Tourismus sozusagen ihr Geld... Ja. Denn das sind die eigentlichen, die Kommunen sind doch die eigentlichen Verwerter, ja, dieser künstlerischen und dieses Kunstlebens, was die Künstler sozusagen liefern.
Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch den Herrn da vorne bitten und dann sind wir im Publikum dann erstmal durch.
Guten Abend. Ich habe eigentlich nur eine Frage an Sie alle da oben gerichtet. Wer von Ihnen ist eigentlich ein Künstler?
Wer ist ein Künstler?
Drei.
Künstlerin.
Hier oben, die sind gefragt.
Eins, zwei, drei.
So, zählen Medienschaffende jetzt auch?
Das
geht jetzt weiter. Wir sind ja neue Zeichen. Wir sind auch kreativ.
Ja, aber okay. Sind keine Künstler, ist schon
ein Unterschied. Haben Sie eine Frage?
Naja, es ist irgendwie. Ja, ich finde immer ein Problem.
Was soll die Frage?
Moment, Sie haben hier, lassen Sie das bitte
was
nicht.
Was soll die Frage?
Herr Lengsfeld, lassen Sie
Sie
das
haben
bitte
hier Entscheidungsträger auf dem Podium, ja, Mitglieder des Deutschen, ja, genau, Bundestages. Das, ja, macht es meine Entscheidung besser oder schlechter, ob ich Künstler bin? Ich bin Physiker. Ja, soll ich mich jetzt dafür schämen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Frage.
Sie können
sich
schämen, wenn Sie wollen, aber es sind einfach zu viele Funktionäre da oben. Es gefällt mir nicht.
Würden
ich finde es eklig, ich finde es nicht attraktiv.
Nein, ich finde, wir können, wir sind ja in einem kultivierten Haus und können kultiviert miteinander umgehen. Also Sie möchten keine weitere Frage jetzt stellen, ne? Okay. Es wurde ja jetzt mehrfach nochmal das Argument gebracht, dass eine solche Ausstellungsvergütung die kulturellen Etats so sehr belasten würde, dass dann am Ende die Ausstellungshäuser darunter leiden und am Ende dann auch wieder die Künstler. Die Frage ist aber, es wurde eben vom Staatsziel Kultur gesprochen, ob wir der Kultur so viel Wertschätzung entgegenbringen, dass wir sie uns auch etwas kosten lassen müssen. Herr Lengsfeld, danke.
Frau Kolkmann, ich höre.
Ja, danke.
Zu Ihren Diensten.
Das möchte ich nicht so gerne. Also Kultur als Staatsziel, dass wir der Kultur eine Wertschätzung entgegenbringen und sie uns auch etwas kosten lassen, weil wir auch wieder was davon haben. Es wurde gerade auch angesprochen, dass man, die Kultur bringt ja auch Gäste in die Stadt, Touristen und damit auch wieder Geld. Wollen wir über dieses Staatsziel Kultur nochmal sprechen, Herr Lengsfeld? Können Sie sich das vorstellen?
Also ich würde gerne erstmal über die Sachen sprechen, die sind ja so viele Punkte angesprochen worden. Ich, nur damit es mal in den richtigen Hals kommt. Ich bin ausgebildeter Naturwissenschaftler. Ich bin hier nicht eingeladen worden als Künstler, sondern als Bundestagsabgeordneter. Und ich habe Ihnen gesagt, ich bin an Ihrer Seite bei dem Thema Leistung muss belohnt werden. Oder honoriert werden, wie auch immer. Aber ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich durchaus mich freue, dass das Land Berlin da die eine oder andere Mark mehr ausgibt. Wir geben Ihnen aber auch sehr viel, machen es Ihnen auch relativ leicht, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich bin als Kulturpolitiker immer dafür, dass die Kulturetats verteidigt werden, aber das wird mir hier alles viel zu lässig abgehandelt, Herr Müller-Morenius. Ich war 15 Jahre kommunalpolitisch in dieser Stadt tätig. Ja? Andrea Gysi weiß, wovon ich rede. Wir haben kommunale Galerien in Pankow, die sind regelmäßig in Frage gestellt worden. Regelmäßig, wir haben eine Bezirksfusion, da waren ursprünglich drei, die haben wir alle drei erhalten. Aber es ist keine Kleinigkeit, das ist keine Lässigkeit, sondern da muss man auch gute Gründe vorbringen. Und der Besucheransturm in der Galerie Pankow ist garantiert nicht der Grund. Das kann ich Ihnen aber sagen. Ja, also bei der Vernissage ist da noch was los und danach haben Sie da aber ab und zu ein paar verlorene Gestalten. Wir haben da auch nie drüber geredet. Ja?
Herr Lengsfeld, also schönen Dank.
Entschuldigung.
Jetzt ja, Kultur als Staatsziel war die Frage. Das war die Frage. Wollen Sie noch antworten oder nicht? Dann lassen Sie es, wenn Sie es nicht wollen. Okay? So, Herr Müller-Morenius, gebe Ihnen mal das Mikrofon.
Also Kultur als Staatsziel, damit beschäftigen wir uns schon lange. Setzen wir auch immer wieder ein. Wir haben in verschiedenen Ländern auch verschiedene Formulierungen, die fast in diese Nähe gehen. NRW diskutiert man ständig darüber. Ich bin bloß nicht sicher, ob es auch Geld generiert anschließend. Das ist ja immer so nicht so ganz sicher. Aber ich will Folgendes sagen. Wir haben hier an diesem Podium jetzt erlebt, dass wir eins machen müssen. Wir müssen ständig mit den Leuten reden. Wir müssen mit Leuten wie den Grünen sagen, Galerien sind nicht dabei. Galerien sind deshalb bei der Ausstellungsvergütung nicht dabei. Nein, Galerien sind nicht dabei. Freie, selbstständige Wirtschaftsunternehmen, genannt Galerien, sind nicht dabei. Die brauchen das nicht zu zahlen, weil da ständig jemand steht und versucht, Bilder zu verkaufen. Aus eigenem Interesse und auch für die Künstler günstig. Also sagen wir das der Frau, die das unbedingt wissen wollte. Und den anderen müssen wir sagen, ich finde es gut, dass wir so kontrovers diskutieren, dass wir hier die Leute haben, die das bezweifeln. Die müssen wir überzeugen. Da müssen wir uns anstrengen. Das tun wir auch, haben wir ja heute gesehen. Ich finde, es war eine lebhafte, gute Diskussion und das machen wir auch weiter. Und meiner Kollegin aus dem Kunstrat, der... was ist er? Hier, die Frau Storch. Frau Sturm, ich sage Ihnen, Sie sind Präsidentin des Verbandes der Deutschen Galerie. Realisieren. Ja, Präsidentin hört sich besser an. Und in dieser Eigenschaft muss es Ihnen doch auch darum gehen, den Künstlern und Künstlerinnen Einnahmen zu verschaffen. Sie können doch nicht einfach hier hinstellen, obwohl Sie gar nicht davon betroffen sind, müssen Sie doch sagen, das ist gut. Wenn Künstler und Künstlerinnen Einkommen haben, wenn sie ihre Arbeiten ausstellen können und vergütet werden, da müssen Sie sich doch drüber freuen. Sie müssen auf unserer Seite stehen. Ich verstehe das gar nicht. Dankeschön.
Also die Frage, das war das tatsächlich mit den Galerien. Also wenn Sie das klarstellen, aber wenn die Galerien zum Beispiel KSK-Abgaben machen, ist ja klar, dass sie denken, sie müssen das auch bezahlen. Vielleicht muss man das auch nochmal intensiver diskutieren, wer dann tatsächlich davon betroffen ist und welche Auswirkungen das hat. Und ich glaube, gezeigt hat eines, dass Kultur insgesamt immer noch zu wenig Geld hat und man mehr für den Kulturhaushalt kämpfen muss.
Frau Rosenbach.
Ja, also das, was mir die Kollegin da vorher gesagt hat, dass Kultur und Kunst Staatsthema sein sollte, dass der Etat für Kultur unbedingt erhöht werden muss, und zwar nicht nur landesweit, sondern auch von Seiten der Bundesrepublik Deutschland. Das finde ich äußerst wichtig und steht für mich auch an erster Stelle einer solchen Diskussion.
Dankeschön. Was ist uns Kultur wert und Kunst? Mit der Frage gehen wir nach Hause. Schönen Dank. Guten Abend.